Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland und die Ukraine haben ihren monatelangen Gasstreit beigelegt. Unter Vermittlung der Europäischen Union verständigten sich beide Länder auf einen neuen Vertrag für Winterlieferungen. Von November bis März soll die Ukraine nun wieder russisches Gas erhalten. Brüssel geht davon aus, dass damit auch der Gastransit in EU-Länder gesichert ist. Bundesaußenminister Steinmeier nannte die Einigung einen wichtigen Schritt, um die angespannte Lage im Ukraine-Konflikt zu entschärfen.
Endlich am Ziel. Die Unterschriften waren schnell erledigt, doch die Verhandlungen hatten Monate gedauert. In vielen langen Nächten war man erschöpft und ohne Ergebnis auseinandergegangen. Entsprechend spürbar die Erleichterung in der vergangenen Nacht. Russland wird der Ukraine also wieder Gas liefern.
Zu einem vereinbarten, festen Preis, der auf einer vereinbarten Formel beruht und der in den nächsten Monaten bei 3,85 oder etwas unterhalb Dollar auf 1000 Kubikmeter sich belaufen wird.
Das ist deutlich weniger als zunächst von Russland gefordert, aber etwas mehr als der Durchschnittspreis für die EU-Länder. Einigung auch bei den Schulden. Gazprom, der russische Gaskonzern, erhält von der Ukraine bis Ende des Jahres rund 3 Milliarden Dollar für noch unbezahlte Rechnungen. Knapp die Hälfte davon schon in den nächsten Tagen. Im kommenden Winter bekommt die Ukraine russisches Gas nur gegen Vorkasse, kann dabei aber auf die Hilfe der EU und des Internationalen Währungsfonds rechnen. Die ökonomische Vernunft hat gesiegt. Das ist ein wichtiger Schritt für die gemeinsame Energiesicherheit in Europa. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, dass die Menschen in Europa in diesem Winter frieren. Ökonomische Vernunft heißt hier, dass das Gas ungestört in die eine und das Geld in die andere Richtung fließt. Das nährt die Hoffnung, der Brüsseler Kompromiss könnte länger halten als nur einen Winter.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat heute Vorschläge zur Reform des Strommarktes vorgestellt. Dabei geht es vor allem darum, wie im Zuge der Energiewende die Stromversorgung auch in Zeiten großer Nachfrage gesichert werden kann, wenn nicht genug Energie aus Wind und Sonne zur Verfügung steht. Betreiber von Kohle- und Gaskraftwerken fordern eine Prämie dafür, dass sie ihre Anlagen am Netz halten. Gabriel setzt auf ein anderes Modell.
Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, müssen konventionelle Kraftwerke Strom liefern. Doch der Neubau von Kraftwerken rechnet sich nicht mehr. Deshalb verlangen Energieversorger eine Bestandsgarantie. Der Wirtschaftsminister ist skeptisch. Er will mehr Wettbewerb und eröffnet heute mit einem Papier die Diskussion.
Was viele wollen in der Energiewirtschaft ist, dass wir alle Kraftwerke, die wir haben, jetzt irgendwie weiter bezahlen. Das wird nicht funktionieren, das kann kein Mensch bezahlen.
Noch gibt es ein Überangebot an Strom, weil vor allem alte, längst abgeschriebene Kohlekraftwerke billig produzieren, allerdings auch klimaschädlich.
Die alten Kohlekraftwerke aus den 1960er Jahren, die müssen aus dem Markt und gleichzeitig die modernen Gaskraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, die müssen Anreize erhalten, dass sie weiter betrieben werden können. Und das müsste Herr Gabriel, dazu müsste er jetzt eigentlich Vorschläge liefern.
Finanzielle Anreize für moderne Kraftwerke fordert auch die Energiewirtschaft. Subvention will sie das aber nicht nennen. Schließlich seien Engpässe bei der Stromversorgung absehbar.
Das eine, dass wir einen dramatischen Rückgang beim Neubau von Kraftwerken haben, die wir brauchen, um langfristig die Versorgungssicherheit zu garantieren. Aber auch die Bestandskraftwerke kommen erheblich unter Druck. Deshalb ist keine Zeit, jetzt lange Diskussionsprozesse zu machen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir brauchen Entscheidungen.
Entscheidungen soll es aber erst im kommenden Jahr geben. Als Wirtschaftsminister muss Sigmar Gabriel die Interessen der Industrie, aber auch die Arbeitsplätze der Energieversorger im Blick haben. Als Energieminister die Versorgungssicherheit, aber auch die Belastung der Stromkunden. Angesichts vieler widerstreitender Interessen wirkt es auf viele hier in Berlin als Spiele der Minister auf Zeit.
Die Pläne zur Pkw-Maut von Bundesverkehrsminister Dobrindt haben jetzt auch Datenschützer auf den Plan gerufen. Sie kritisieren, dass künftig per elektronischem Nummernschildabgleich überprüft werden soll, ob die Abgabe gezahlt wurde. Es dürfe keine umfassende Kontrolle oder Bewegungsprofile geben, mahnte etwa der Hamburger Datenschutzbeauftragte Kaspar. Die Opposition warnte vor einem gläsernen Autofahrer. Auch innerhalb der Regierungskoalition wurden Bedenken laut.
Auf einmal gibt es eine neue Baustelle bei der geplanten PKW-Maut. Für den Regierungspartner SPD ein drängendes Problem.
Die Mauterhebung soll durch einen privaten Betreiber geschehen. Die Frage des Datenschutzes ist da natürlich von uns, für die SPD, von ganz dramatischer Bedeutung.
Ähnlich wie schon bei der Lkw-Maut sollen die Pkw-Fahrer über die elektronische Erfassung ihrer Nummernschilder kontrolliert werden. Anders als bei der Lkw-Maut, es handelt sich um zig Millionen Daten von Privatpersonen. Datenschützer warnen vor einem Missbrauch der gesammelten Informationen.
Die Kontrolle der Kfz-Kennzeichen, die darf nur für diese Mautgeschichte sozusagen erfolgen und für keine anderen Zwecke, auch nicht für Strafverfolgung. Zweitens brauchen wir eine Begrenzung auf Stichproben. Es kann nicht sein, dass wir eine flächendeckende Überwachung dann vornehmen.
Es gibt nicht nur die Angst vor der Überwachung. Der Verkehrsminister von NRW weihte heute eine neue Umgehungsstraße ein. Er ist entsetzt über die Dobrindt-Maut.
Unsere Nachbarn in Belgien und Holland drohen jetzt schon mit der Rachemaut. Das heißt, der deutsche Autofahrer würde dann auf dem Weg zur Nordseeküste abkassiert, weil wir die Niederländer auf dem Weg nach Winterberg abkassieren.
Kaum liegt Dobrindts Mautkonzept fertig auf dem Tisch, regt sich Widerstand beim Koalitionspartner SPD in den Ländern wie im Bund. Das deutet auf langwierige Debatten im Bundestag hin. 2016 als Startpunkt für die Maut scheint ein ehrgeiziges Ziel.
Ungarns Ministerpräsident Orbán hat die geplante Internetsteuer vorerst gestoppt, nach massiven Protesten in der Bevölkerung. Orbán sagte, im kommenden Jahr werde aber erneut darüber beraten. Nach den ursprünglichen Plänen der rechtskonservativen Regierung sollte die Steuer bis zu einer bestimmten Obergrenze umgerechnet etwa 50 Cent pro Gigabyte Daten betragen. Dagegen hatten Zehntausende protestiert.
Ein Sieg der Straße gegen die autoritäre Regierung von Viktor Orbán, so sehen es die Demonstranten. Den unerwartet schnellen Erfolg feiern die Gegner der Internetsteuer am Abend mit einer Kundgebung in Budapest. Es geht um die Zukunft meiner Kinder, deshalb protestiere ich gegen die aktuelle Regierung. Das ganze System funktioniert nicht mehr. Wenn es Ungarn so gut geht, wie man uns einredet, warum müssen dann solche Steuern eingeführt werden? Die Organisatoren der Proteste interpretieren die Rücknahme der Gesetzesvorlage bereits als Schwächung der Regierung Orbán. Dieses Gesetz ist die Folge schlechter Wirtschaftspolitik und der hohen Korruption im Land. Deshalb gehen die Menschen auf die Straße und sind verärgert. Am Morgen hatte Viktor Orbán im staatlichen Rundfunk überraschend verkündet, die Internetsteuer vorerst auf Eis zu legen. Der Grund, warum wir die Steuer nicht in der geplanten Form umsetzen, ist, dass es keinen Konsens gibt. Die Diskussion ist entgleist. Wir wollten nie eine Besteuerung des Internets, sondern nur eine technische Ausweitung der Telekommunikationsabgabe. Gleichzeitig kündigte Orbán aber an, das Thema im Januar im Rahmen einer Fragebogenaktion erneut zur Diskussion zu stellen und es in jedem Fall wieder aufzugreifen. Allein am Dienstagabend hatten in Budapest mehrere 10.000 Menschen gegen die Einführung der EU-weit einzigartigen Abgabe protestiert. Sie fürchten als Folge der Internetsteuer eine weitere Beschneidung der Pressefreiheit für Online-Medien.
Italien lässt sein Rettungsprogramm für Bootsflüchtlinge Mare Nostrum zum Jahresende auslaufen. Als Grund nannte Innenminister Alfano den morgigen Start des Projektes Triton unter dem Dach der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Hilfsorganisationen kritisieren das Nachfolgeprojekt. Dabei stehe die Grenzsicherung im Mittelpunkt und nicht die Rettung von Menschen. Nach Angaben der italienischen Regierung wurden durch Mare Nostrum innerhalb eines Jahres 150.000 Bootsflüchtlinge in Sicherheit gebracht.
In Jerusalem und dem Westjordanland ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Der befürchtete Gewaltausbruch blieb aber aus. Junge Palästinenser versuchten sich trotz eines Verbots Zugang zum Tempelberg zu verschaffen. Israelische Polizei stoppte die Demonstranten. Am Grenzübergang Kalandia bei Ramallah seien drei Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden, so palästinensische Medien. Demonstrationen gab es auch bei Hebron und Bethlehem.
Nach massiven Protesten hat der Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, seinen Rücktritt erklärt. Inzwischen übernahm der Armeechef die Macht und kündigte die Bildung einer Übergangsregierung an. Compaoré hatte versucht, sich per Verfassungsänderung den Weg für eine weitere Amtszeit zu ebnen. Burkina Faso liegt in Westafrika. Das Land hat knapp 17 Millionen Einwohner und gehört zu den ärmsten Staaten der Welt.
Es ist ein Tag, auf den sie lange gewartet haben und für den sie oft auf die Straße gegangen sind, am Ende mit Erfolg. Nach 27 Jahren im Amt ist Präsident Blaise Compaoré zurückgetreten. Auch heute wieder hatten Zehntausende in der Hauptstadt Ouagadougou protestiert, bis die ersehnte Nachricht kam. Kurz danach ernannte sich Armeechef Traoré zum Übergangspräsidenten. Wir werden uns umgehend mit allen Kräften im Land zu Beratungen zusammensetzen. Das Ziel ist es, ein normales, verfassungsgemäßes Leben in unserem Land zu garantieren. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Die Menschen leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Viele sind arbeitslos. Tagelang hatten die Menschen demonstriert, einen neuen Staatschef gefordert. Gestern entlud sich ihre ganze Wut, weil der machtverliebte Compaoré im Parlament eine Verfassungsänderung beschließen lassen wollte, zugunsten einer weiteren Amtszeit. Demonstranten stürmten daraufhin das Parlament in der Hauptstadt und setzten mehrere Gebäude in Brand. Burkina Faso heißt übersetzt Land der aufrechten Menschen. Nach dem erfolgreichen Protest gegen den unbeliebten Machthaber hofft die Bevölkerung auf einen demokratischen Neuanfang in dem westafrikanischen Binnenstaat.
Im Gotthard-Basistunnel in der Schweiz ist heute die letzte Bahnschwelle gelegt worden, nach mehr als 10-jähriger Bauzeit. Der Eisenbahntunnel ist der längste der Welt. Die Eröffnung ist für 2016 geplant. Die unterirdische Trasse führt durch die Schweizer Alpen und verbindet das Nordportal in Erstfeld mit dem Südportal in Bodio. Ziel ist es, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.
Festakt nach Schweizer Art unter 2000 Meter Felsmassiv. Die letzten Meter Beton von insgesamt 57 Kilometern Fahrbahn werden feierlich gegossen. Durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt sollen Personen- und Güterzüge einmal mit 250 Stundenkilometern brausen.
Wir leisten damit unseren Beitrag, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, was nachhaltig ist, was einer nachhaltigen Verkehrspolitik entspricht. Und da möchten wir Europa dazu ermutigen und aufmuntern, es uns gleich zu tun.
Der Gotthard-Basistunnel, eine Baustelle der Superlative. 28 Millionen Tonnen Abbruchmaterial wurden in 11 Jahren weggesprengt und abtransportiert. Knochenarbeit bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit. Das Schweizer Mammutprojekt stellt Ingenieure und Bauarbeiter vor extreme Herausforderungen.
Das ist einzigartig in der ganzen Welt, eine Fahrbahn in dieser Genauigkeit unter solchen logistischen Umständen zu bauen.
Noch fehlen Schottergleis und Weichen. Nächstes Jahr stehen dann Testfahrten an, bevor 2016 die ersten Passagiere durch den Gotthard rasen werden.
An der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland steht überraschend ein Wechsel bevor. Präsident Graumann kündigte heute an, er werde bei der turnusmäßigen Wahl Ende November nicht mehr kandidieren. Nach 4 Jahren im Amt wolle er wieder mehr Zeit für Familie und Privatleben haben. Graumann begrüßte es, dass sich Vizepräsident Schuster um seine Nachfolge bewerben will.
Bundesweit haben heute evangelische Christen den Reformationstag gefeiert, wie hier in der Weimarer Herderkirche. Der Reformationstag erinnert an Martin Luther und seine 95 Thesen, in denen er der Überlieferung nach vor fast 500 Jahren unter anderem den katholischen Ablasshandel zur Vergebung von Sünden angeprangert hatte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 1. November.
Am Wochenende sorgt hoher Luftdruck abseits von zum Teil zähem Nebel für freundliches und ungewöhnlich mildes Wetter. Zu Beginn der neuen Woche wird es durch einen Ausläufer des Atlantiktiefs im Westen und Nordwesten unbeständiger. Heute Nacht halten sich im Nordosten dichte Wolken, sonst ist es neben meist lockeren Wolkenfeldern teilweise klar. Später bildet sich in tieferen Lagen wieder recht verbreitet Nebel. Der lichtet sich morgen besonders in der Mitte und im Süden nur zum Teil. Abseits davon scheint die Sonne, von Nordrhein-Westfalen bis in den Norden sowie auf den Bergen oft ungetrübt. Der südliche Wind weht schwach, im Nordwesten mäßig. In der Nacht Tiefstwerte von 12 Grad im Westen bis 1 Grad am Alpenrand. Morgen bei Dauernebel zum Teil unter 10, sonst milde 14 bis 19, am Niederrhein bis zu 21 Grad. Auch am Sonntag teils Sonne, teils Nebel, von Nordrhein-Westfalen bis zur Nordsee Wolkenfelder, aber noch meist trocken. Montag und Dienstag im Westen und Nordwesten ab und zu Regen, Richtung Südosten abseits von Nebel weiter freundlich.
Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Ostukraine vor der umstrittenen Wahl in den Separatistengebieten sowie Fukushima. Ein exklusiver Blick in die zerstörten Reaktoren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.